Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Amen. Amen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem Abendgottesdienst heute am Sonntag in Vokabit, den wir wie alle unsere Gottesdienste feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns ja mitten in der Passionszeit, in der ja schon mal nachgedacht wird über das Leben, vielleicht sogar auch heute Abend. Über ein Leben mit Grenzen und Begrenzungen. Manche fasten und begrenzen so ganz bewusst einen bestimmten Bereich in ihrem Leben. Ganz freiwillig. Auch in den Lesungen des heutigen Sonntags geht es um Begrenzung. Um Verzicht, einem Unwort für Politiker. Klimagerechtigkeit verliert immer mehr an Bedeutung. Ökologische Errungenschaften werden einfach rückgängig gemacht. Die Gier nach noch mehr Deregulierung ist groß. Das Lied unter der Nummer 96, das wir gleich miteinander singen werden, ist ein ganz besonderes Lied. An mehreren Stellen verbindet es das Schicksal Jesu mit unserem Leben. In jedem der insgesamt 6 Verse steht immer wieder uns oder wir. Und genau so meint es auch der Verfasser des Liedes, Imre Peszczeli Karali, ein Ungar. 1640 bereits gedichtet, ein Jahr vor seinem Tod. Und die Besonderheit ist, dass die Anfangsbuchstaben der ungarischen Strophen seinen Namen ergeben. Er ist also mittendrin in dieser Geschichte. Für ein ökumenisches Liederbuch suchte Pastor Dieter Trautwein noch ein ungarisches Lied. Und sein Kollege empfahl ihm eben dieses Lied, das in Ungarn sehr beliebt ist. Beide machten sich an die Arbeit und übersetzten es ins Deutsche und nahm dabei eine Fülle von Themen in den Blick. Die Güte Jesu, Gottes Lamm auf Erden, unser Befreier, heißt es da. Und ganz leise klingt auch die nicht laut ausgesprochene Osterbotschaft nach. Der Lebensbaum, der Baum des Lebens. Es gibt ganz viele Legenden darum. Einer erzählt davon, dass das Kreuz Christi aus dem Holz dieses Baumes gefertigt wurde. Es gibt noch so vieles darüber zu erzählen, aber das ist ja kein Erzählgottesdienst. Lasst uns also das Lied 96 singen, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Der Psalm 91, den wir gleich miteinander beten werden, der hat es auch wirklich in sich, in jeder Beziehung. Zunächst für den Einzelnen, der hier im Tempel betet und der möglicherweise eine Belehrung durch den Priester erfährt. Die verderbliche Pest, von der die Rede ist, ist wahrscheinlich üble Nachrede, grundlose Beschuldigung. Ist doch hochaktuell heutzutage. Was geht da nicht für ein Müll via Social Media ins Netz? Die Fittiche, unter denen der Beter Geborgenheit findet, ist gleichsam mütterliche Bergung unter dem Jahwe-Gott. Einprägsame Bilder begegnen uns. Aber auch der geschichtliche Horizont ist interessant. Im Judentum ist dieser Psalm noch ein Nacht- und Schutzgebet, also wie geschaffen für den heutigen Abendgottesdienst. Und in der katholischen Kirche hat er einen festen Platz im Ritus des Exorzismus, der gelegentlich noch immer von traditionsbehafteten Orden gepflegt wird. Lasst uns nun im Wechsel Psalm 91 miteinander beten. Im Gesangbuch ist es die Nummer 736. 736. Wir machen das so wie immer. Das heißt, ich beginne und ihr betet bitte den eingerückten Text. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der Herr spricht zu dem Herrn, mein Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich noch hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich in seiner Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht.
Vor den Feinden des Tages fliegen. Vor der Pest, die im Finster schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest.
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.
Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt mir meinen Namen, darum will ich ihn beschützen.
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Ich will ihn sättigen mit langer Lebe und will ihm zeigen mein Heil.
Amen. Was uns niederschlägt, womit wir unseren Nächsten bedrücken, wir tragen es zu dir, Gott, und rufen mit der Christenheit auf Erden und singen, Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Der Herr erbarmt sich unser immer wieder, und so können wir zu ihm voller Zuversicht beten. Treuer Gott, da waren Grenzen in dieser Woche. Mach sie uns nicht zum Vorwurf. Du kennst uns. Du kennst die enttäuschten Hoffnungen, die missratenen Freundlichkeiten, die elenden Ausreden. Dein Wille geschehe. Das stehe am Ende der Woche und an ihrem Anfang. Wir haben es auf unsere Weise versucht. Einiges ist gelungen. Einiges ging daneben. Nun schenke uns Einsicht. Nimm uns unter deine Fittiche. Uns und die, denen wir deine Liebe schuldig geblieben sind. Wenn uns am Tag böse Nachrichten treffen wie tödliche Pfeile, werden wir blind für dich vor Schmerz und Wut. Erbarm dich über uns. Bleib uns Zuflucht vor allem Bösen in uns und um uns. Schicke deine Engel, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn, Bruder und Freund, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag in Vokavit steht in Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Amen.
Thank you.
engelsgleichen Klang schließen wir uns an mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir hören jetzt noch ein Musikstück. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Bruder und Freund, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ihr kennt das Logo der Firma Apple. Weltbekannt und stilbildend ist es.
Der angebissene Apfel, vor beinahe 50 Jahren, 1977 eingeführt, ein Apfel mit dem Bezug zu dem Begriff Beid, also zu Deutsch Biss. Das ist ein Paradebeispiel für gelungenes Marketing. Apple hat es nicht nötig, seinen Namen mit dem Logo zu verbinden. Das übernehmen wir schon gedanklich und über alle kulturellen Prägungen hinweg die Menschen weltweit. Die Einführung neuer Produkte von Apple sind zudem immer etwas Besonderes. Nicht selten auch ein Top-Thema in den Nachrichten. Und Wunder, weder Exklusivität noch der hohe Preis schrecken die Kundschaft ab. Die Menschen stehen schon ab Mitternacht vor den Mediamärkten der Welt Schlange, wenn ein neues Handy auf den Markt kommt, nur um sich eines an dem Morgen zu sichern, um dann vollends wieder up-to-date zu sein. Und die Menschen schwören darauf. Das neue Produkt, das ist noch um so vieles besser als das alte. Und so steht dieser angebissene Apfel durchaus auch für die Verführung, die eine solche Marke ausstrahlt. Ihr ahnt es ja schon, dass ich hier nicht stehe, um Werbung für eine bestimmte Marke zu machen. Noch ist es ja nicht so weit, dass Kirchen dauerhaft an die Wand werfen, diese Veranstaltung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Firma Klopp und Piepenberg. Nein, das Logo von Apple hat seinen Ursprung in einer Geschichte, die ebenfalls in Variationen weltbekannt ist. Nicht irgendein Apfel, sondern der Apfel. Genauer, der Apfel vom Baum mitten im Garten Eden. Ich lese euch den Predigtext für den heutigen Sonntag aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat, und sprach zu der Frau: Tja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von einem Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich meine, zugegeben, das war ein ziemlich langer und in weiten Strecken auch sicherlich bekannter Text. Und die Versuchung besteht auch unter anderem darin, sich zurückzulehnen und in die Schublade bekannter Text abzulegen. Nichts Neues unter der Sonne. So ein Mist, hätte ich das bloß geahnt. Ich wäre doch besser zu Hause geblieben. Aber ja, das anschließende Abendbrot und das Beisammensein, das hat ja auch was. Wäre schon schade. Denn es geht doch bei Lichte besehen um die Frage, wie wir unser Leben, ja, das Zusammenleben gestalten. Die Erzählung von diesem Apfel will vor allem erklären, warum wir Menschen so leben, wie wir leben. Im Schweiße unseres Angesichts arbeiten. Mit Mühe, in Leid und Elend. Warum es eben keine paradiesischen Zustände mehr sind, in denen wir leben, wo Gott doch diese Welt eigentlich gut geschaffen hat. Warum so schreckliche Dinge passieren, wie Atomunfälle in Tschernobyl und in Japan vor einiger Zeit? Und weshalb die Lehre nicht dauerhaft daraus gezogen werden? Die Atomlobby wird nicht müde, darauf zu verweisen, wie günstig doch Atomstrom ist. Kein Wunder. Die Entsorgung des Atommülls ist ja übrigens bis heute noch nicht geklärt bei uns, wie das mit den Endlagern so wird und wo. Aber die Kosten, die trägt die Allgemeinheit. Kein Wunder, dass Atomstrom dann billig ist. Wie die allenthalben spürbaren Folgen des Klimawandels. Wann hatten wir schon so einen lang anhaltenden Winter hier in Ostfriesland? Und wie ist das mit den ausbleibenden Ernten in Ostafrika? Wie ist das mit den furchtbaren Kriegen in so vielen Teilen der Welt, nicht nur denen, die ständig in den Medien präsent sind? Und ja, auch, oh Wunder, wie ist das mit den Kriegsfolgen, mit Vertreibung und Hunger, der Vernichtung von Lebensgrundlagen? Warum es ist, wie es ist? Schwierig, manchmal beklemmend, manchmal beängstigend, selten nur blauer Himmel und eitel Sonnenschein. In diesem Leben. In unserem Leben. Das fällt uns doch schwer zu verstehen. Wir wollen wissen. Wir wollen doch denken. Unseren Horizont erweitern. Eigenverantwortlich leben. Unsere Vernunft einsetzen. Wohin hat es uns nicht schon gebracht? In der Medizin zum Beispiel. Die Gehirnforschung macht enorme Fortschritte. Die Menschen werden immer älter, sehr zum Ärger der Regierung und der Rentensysteme. Auch in der Technik, letztlich auch dank guter Bildung. Welchen Gipfel haben wir eigentlich alles erklommen? Welchen Fortschritt erzielt? Und welche Hindernisse übersprungen? All das ist Teil unseres Seins, Teil unseres Menschseins. Dafür haben wir den Verstand bekommen. Der Sündenfall, so lautet der Titel in unserem heutigen Textabschnitt. Ganz eigenartig. Das Wort Sünde kommt im Text, den ich hier uns gelesen habe, gar nicht vor. Und wenn ich den Fachleuten glauben darf, steht das auch nicht im Urtext. Wäre diese Erzählung ein Schulaufsatz, könnte er mit einer 5+ mit Rücksicht auf die Eltern honoriert werden. Der eigentliche Sündenfall folgt ja später, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Aber wie war das denn nun damals im Paradies? Wo dieser Garten lag, das wird nicht weiter ausgeführt und ist auch eigentlich unerheblich. Irgendwo im fernen, mythischen Osten in grauer Urzeit. Das Paradies, in das Gott den Menschen setzt, ist eigentlich Gott vorbehalten. Es zeichnet sich vor allem durch Bäume aus, die als verlockend charakterisiert werden, lieblich anzusehen sind, mit leckeren Früchten. Mit zwei ganz besonderen Bäumen. Dem Baum des Lebens, von dem nicht weiter erläutert wird, was es so genau damit auf sich hat. Und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott erklärt zwar den Menschen ausdrücklich, dass er sich von allen Früchten der Bäume ernähren darf, aber eben nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber es ist doch schon so, was ausdrücklich verboten ist, das hat doch immer einen besonderen Reiz. Lassen wir die Akteure doch mal zu Wort kommen. Da ist die Eva. Die sagt, ich habe immer wieder mal hochgeschaut zu dem Baum. Schöne grüne Blätter, vollreife Früchte. Aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen, eine davon zu essen. Ganz ehrlich, unter uns, die Schlange war's. Die hat sogar gesprochen. Man kann es glauben oder nicht. Sie kam mir gleich so komisch vor. Und sie hat auch so komische Fragen gestellt. Ob Gott denn etwa gesagt habe, dass wir nicht von allen Bäumen im Garten essen sollen. Ich habe ihr dann das ganze Gebot erklärt. Von allen Bäumen dürfen wir essen, aber eben halt nicht von diesen. Dann würden wir sterben und das wollte ich doch nicht. Gerade jetzt, wo die Welt doch gerade erst erschaffen war. Ihr werdet keinesfalls sterben, meinte die Schlange. Sondern wir könnten dann unterscheiden, was gut und was böse ist. Und wir würden zu dem sein wie Gott. Das fand ich interessant. Wissen, was gut und böse ist. Eine völlig neue Perspektive. Naja, eine Frucht schadet doch bestimmt nicht, fand ich dann. Sind doch noch so viele andere da. Und dann habe ich mir tatsächlich eine genommen. Oh, ich muss sagen, die war echt lecker. Und ich habe Adam auch davon gegeben. Aber nochmal, von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, von diesen Früchten zu essen. Die Schlange hat mich reingelegt. Ehrlich, ich war's nicht. Genau das sagt Adam auch. Er sagt, ich kann das doch gar nicht gewesen sein. Ich stand doch ganz hinten. Ich wäre ja gar nicht an die Früchte rangekommen. Dazu war ich viel zu weit weg. Naja, ich will ja niemanden verpetzen, aber unter uns, Die Eva, die stand ganz vorne. Sie hat mir die Frucht gegeben. Und ja, die war wirklich verdammt lecker. Oh ja, die Eva. Also ehrlich, ich hab sie mir ja nicht ausgesucht. Woher auch? Partnerbörse, dafür habe ich ja zu früh gelebt, leider. Gott war es, der sie mir angedreht hat. Und von daher ist es doch eigentlich sein Problem und nicht meines, oder? Von mir aus hätte ich die natürlich nie genommen. War doch verboten. Und daran halte ich mich. Klare Sache. Echt? Ich war es nicht. Und die Schlange, die ist klug und hinterlistig. Aber andererseits auch irgendwie eine ehrliche Haut. Glaubt man ja gar nicht. Anders als Eva und Adam bekennt sie freimütig, ich war's. Ich hab die Frau überredet, von den Früchten zu nehmen. Das war volle Absicht. Und das aus gutem Grund. Es kann doch nicht sein, dass da zwei Geschöpfe in so einem schönen Garten leben und keine Ahnung haben von der Welt. Wenn sie das alles bebauen und bewahren sollen, dann müssen sie doch wissen, wie das geht. Und wenn die beiden Entscheidungen treffen sollen, dann müssen sie doch wissen, was gut und was böse ist. Und dann passiert es eben, der Griff zu dieser verbotenen und doch so köstlichen Frucht, der Griff, der wirklich alles verändert. Was vorher völlig normal war, sozusagen paradiesische Zustände, die Nacktheit, wird ursprünglich zum Problem. Adam und Eva ahnen schon, dass sie einen Riesenfehler gemacht haben. Und wie kleine Kinder verstecken sie sich. Ob nun wegen ihrer Nacktheit oder wegen ihres schlechten Gewissens, ist nicht so ganz klar. Und als Gott der Herr seiner Gewohnheit frönt und die Abendkühle genießt und sich im Paradiesgarten ergeht, sind Adam und Eva irgendwo im Gebüsch oder hinter den Bäumen. Aber es nützt nichts. Adam, wo bist du? Gellt der Ruf durchs Paradies. Und im Stil eines Kriminalermittlers befragt Gott die beiden. Und wie in jedem Krimi verweisen die Beschuldigten erstmal alle Vorwürfe ins Reich der Fabel. Und ja, die Schlange behält recht. Beide sterben nicht des Todes, nicht sofort. Und sehr viel später wird der Prophet Micha sein Volk warnen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, Eva und Adam, sie werden des Paradieses verwiesen. Doch zuvor strickt Gott der Herr ihnen noch ein paar Pullover, zieht sie ihn sogar an. Er ermöglicht ihnen auch so ein Leben außerhalb des Paradieses, wo ganz offensichtlich nicht nur die Sonne scheint. Nein, schutzlos sollen sie nicht sein, jenseits von Eden. Eden, das sorglose Leben, die unmittelbare Nähe zum Schöpfergott, das ist Geschichte. Das Paradies ist verspielt, vorerst. Doch wer seine Übertretung und Verfehlung ernsthaft bereut, wie dieser eine Übeltäter, der mit Jesus gekreuzigt wird, der hat eine Chance. Zudem spricht ja Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und so schließt sich der Kreis. Nur so. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als eure Vernunft, als unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Mit dem Lied 347 singen wir die Strophen 1 bis 6.
Mitteilungen an die Gemeinde. Der Kirchenvorstand dankt allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 112,79 Euro. Die Kollekte von der Passionsandacht am Freitag betrug 51,55 Euro. Vielen Dank für Ihre Gaben. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die Diaspora-Arbeit. Evangelischer Bund, Martin-Luther-Bund und Gustav-Adolf-Werk. In vielen Ländern leben Christinnen und Christen als Minderheit. Und dennoch übernehmen gerade diese kleinen Kirchen und Gemeinden Verantwortung für das sie umgebende Gemeinwesen und sind sozialdiakonisch aktiv. So bezeugen sie die Menschenfreundlichkeit Gottes in Wort und Tat. Die Diaspora-Werke unterstützen Sie bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Der Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 1. März 2026 um 10 Uhr, wird von Pastorin Dr. Hannegret Grundmann gestaltet. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst. Einladen möchten wir Sie gerne zu unserem heutigen Abendbrot im Anschluss an diesen Gottesdienst. Im Martin-Luther-Haus können wir bei Tee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3, Vers 8 Sie in der kommenden Woche begleiten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Lass uns beten. Herr Jesus Christus, bis zur tiefsten Erniedrigung hast du alles mit uns geteilt. Du kennst unsere Ängste, den schwachen Glauben, die Fehlversuche unseres Lebens. Für all die Fragenden und die Suchenden, für alle, die mit uns auf Umwegen unterwegs sind, bitten wir um deine Hilfe. Schenke dieser Welt endlich Frieden. Die Schreckensnachrichten Tag für Tag nehmen kein Ende. Schenke Frieden zwischen den Völkern, den Kulturen und Rassen. Fördere die Verständigung der Religionen und hilf uns Christen zu verstehen, dass wir Diener der anderen sind und nicht ihre Herren. Die Schöpfung stöhnt unter dem Missbrauch menschlicher Freiheit. Uns deine gute Erde untertan zu machen, betreiben wir gnadenlos, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir bitten dich für Tiere und Pflanzen, für Wasser und Luft, für all das Leben in seiner herrlichen Vielfalt, das leben will wie wir, und doch bedroht es durch uns. Für deine weltweite Kirche bitten wir, sie ist zerrissen in Meinungen und Interessen, gespalten in Reich und Arm, unsicher im Glauben, angepasst in der Liebe. Lass die große ökumenische Gemeinde der Christen zu einer Heimat der Menschen, zu einem Anwalt der Schwachen und zu einem Zeugen deiner Liebe werden. Wir bitten dich für die Gemeinden in unserem Kirchenkreis, für Freude an deinem Wort, die sich nicht nur in Bibelwoche manifestiert, um Bereitschaft auch zu ungewöhnlichen Schritten. Befreie uns aus Selbstgenügsamkeit und Selbstgefälligkeit. Mach uns unruhig, solange noch ein Mensch hungert. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt und uns selbst. Wir bitten dich, erhöre uns. Und höre uns, wenn wir nun beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben eingangs dem Psalm 91 gebetet und Frau Busbom hat uns ihn auch noch gesanglich näher gebracht. Es gibt da noch einen Vers in diesem Psalm 91, den Vers 15, wo Gott spricht, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Dieser Vers ist übrigens der Namensgeber für den heutigen Sonntag in Vokabit, zu Deutsch, er hat angerufen. Das ist quasi die Telefonnummer Gottes, 91:15, ohne Vorwahl. Wir sollten doch vielleicht hin und wieder an diese Telefonnummer denken. Und nun geht in den Abend und in die neue Woche mit dem Segen des lebendigen Gottes. Gott, der Herr, segne dich. Er lasse deine Hoffnung und Sehnsüchte nicht ins Leere laufen. Und er behüte dich und berge dich im Mantel seines Trostes. Gott, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, wenn Ratlosigkeit dich lähmt. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe auf deine Sorgenfalten und schenke dir Frieden, Wohlergehen des Leibes, Heil deiner Seele, Klarheit deinem Geist und der Welt eine friedvollere Zukunft. Amen. Lassen wir das Abendlied 488 singen, Strophen 1, 3 und 4.